Und es ist mir jetzt eine große Ehre, meinen Co-Moderator Helmut Brath vorstellen zu dürfen. Helmut ist nicht nur der Leiter der Diabetes- und Lipidambulanz von der ÖGK, sondern er ist auch ein wahnsinnig begehrter Vortragender. Und er hat mir vor der Veranstaltung erzählt, dass er bereits in über 40 Ländern Vorträge gehalten hat. Und ich habe dann sofort gefragt, in wie vielen Sprachen hast du gesprochen? Und er hat tatsächlich gesagt, in 3, was mich tief beeindruckt hat, nämlich Deutsch, Englisch und Spanisch. In diesem Sinne, vamos! Und wir freuen uns wahnsinnig auf deinen Vortrag. Danke, Helmut.
Super, vielen Dank. Also empezamos, wir haben wenig Zeit. Danke für diese nette Einleitung. Und mein Thema ist heute bekommen, orale Therapie, Statine, Ezetimibe, Bempedoinsäure, um das in 10 bis 12 Minuten zu besprechen. Ich werde versuchen, dass das gelingt, sonst kriege ich ein strenges Zeichen von dir, dass ich die Zeit überzogen habe. Das sind meine potenziellen Interessenskonflikte, keine für den heutigen Tag. Die Statine, lassen Sie mich damit beginnen, das sind die Klassiker der Lipidtherapie, gar keine Frage. Und begonnen hat die große Statin-Story 1994, die erste Endpunktstudie. Sie kennen sie, die FIES-Studie, Scandinavian Simvastatin Survival Study. Was war das Besondere damals? Das Besondere war, dass damals ja der Myokardinfarkt noch fast etwas Schicksalshaftes war. Die Kardiologie ist nicht da, wo sie war, nicht dort, ist nicht dort, wo sie heute ist. Und dann hat man so ein Medikament gehabt, 20 Milligramm Simvastatin bei Menschen mit hohem Risiko, sehr hohem Risiko und zugegebenermaßen noch sehr hohem Ausgangs-LDL, 170 oder so. Und auf einmal reduziert man das Risiko für prämature Mortalität um 30%. Und Sie werden verstehen, das war damals wirklich eine aufregende Sache, als diese Studie dann rauskam. Die Geschichte blieb natürlich nicht stehen bei den Statinen. Es gab dann viele, viele, viele Folgestudien, die ich nicht Ihnen alle zeigen kann. Aber sowohl in der Sekundärprävention als auch in der Primärprävention hat man gesehen, dass the lower the better sich gezeigt hat, so bis ungefähr 70 runter konnte man das nachweisen, weil Statine haben eine eingeschränkte Potenz, so eingeschränkt ist sie gar nicht, das sind bis zu 50% mit den Hochpotenzstatinen, aber ganz so weit runter wie mit anderen zusätzlichen Medikamenten kommt man natürlich nicht. Man hat auch sehr rasch gesehen, es gibt unterschiedliche Statine. Das Simvastatin war das erste, aber das Bessere ist der Feind des Guten und deswegen sind es heute eher die Hochpotenzstatine, Atorva und Rosuvastatin, die besser wirken und auch weniger Nebenwirkungen haben. Und damit sind wir schon bei einer Summation und da gibt es eine wirklich schöne Arbeit aus dem Lancet 2016. Damals habe ich gesagt, es ist der Abschluss zu Statinen geschrieben. Es gibt aber nie einen Abschluss. Aber was haben die sich angeschaut, wie schaut es aus, wenn man 10.000 Patienten über 5 Jahre so behandelt, dass das LDL-Cholesterin um 77 Milligramm pro Deziliter sich absenkt und dass in der Primärprophylaxe 500 kardiovaskuläre Ereignisse weniger, in der Sekundärprophylaxe 1000 kardiovaskuläre Ereignisse weniger, also die Nominated to Treat in diesen Gruppen ist nur 1 auf 10 oder 1 auf 20. Was steht dem gegenüber? Es sind schon Medikamente, die wir nicht mit der E-Scanne ausschütten dürfen. Sie sollen durch ärztliche Hände gehen, selbstverständlich. Pro 10.000 Patienten über 5 Jahre eine Rhabdomyolyse, also eine potenziell lebensgefährliche Erkrankung. Myopathie war war definiert hier als Symptomatik plus Erhöhung des CKs über den dreifachen oberen Normwert. Symptomatische Nebenwirkungen waren vor allem die Myalgien, Sie sehen hier die Zahlen, die neue Diabetesfälle 50 bis 100. Ja, Statine sind ein bisschen diabetogen, aber um nur eine Zahl zu nennen, wenn man einen Diabetes hat, ist der durchschnittliche HbA1c 0,14 höher, als wenn man kein Statin hat. Also man sollte keine Sorge haben vor dieser leichten Diabetogenität von Statinen, aber natürlich schon einen Blick auf die Werte bei Menschen mit Diabetes, aber auch wenn sie noch keinen Diabetes haben. Und das ist zwar publiziert, aber das ist in der Zwischenzeit widerlegt. Das kommt aus der Sparkle-Studie, eine Atorvastatin-Studie und das war, wenn Sie so wollen, ein statistisches Flackern und es macht keine vermehrten hämorrhagischen Schlaganfälle, die Statine. Die nächste Frage ist, wie häufig sind solche Nebenwirkungen? Und ich möchte das jetzt nicht im Detail vorlesen, aber aus dem European Heart Journal eine wirklich schöne Übersichtsarbeit mit 4,1 Millionen Patienten, die da drinnen sind. Und jetzt sehen Sie das Zentrum, 9% haben Nebenwirkungen. Meine Patienten sage ich das immer anders. Ich sage 91% vertragen diese Statine gut. Und um in Patientensprache zu bleiben, dann sage ich nicht 9% vertragen sie schlecht, sondern sage, wissen Sie, das ist wie mit den Erdbeeren. Wenn man Erdbeeren sind gut, aber wenn sie eine Erdbeerallergie haben, sind sie nicht gut. Und nach diesem Motto versuche ich eine Nebenwirkung zu erklären. Wir müssen das schon ernst nehmen, überhaupt keine Frage. Aber das ist nicht ein Grund, erst gar nicht zu beginnen mit Statinen wie mit den Erdbeeren eben. Und das wurde heute schon adressiert. Und mein letztes Bild zu Statinen. Sollen wir älteren Menschen keine Statine mehr geben? Und ich glaube, das ist fantastisch widerlegt durch diese JAMA-Arbeit. Da hat man 327.000 Veteranen aus den USA genommen und die waren im Schnitt 81 Jahre, als eine Statintherapie begonnen wurde. Also keine ganz jungen Burschen. Der große Nachteil ist, es waren praktisch nur Männer. Es sind wenig Frauen, die in diese Analyse eingehen. Und ich zeige Ihnen gleich das Ergebnis. Die hat mir über fast 7 Jahre angeschaut, recht sportlich bei den 81-Jährigen sozusagen. Und wenn Sie sich das anschauen, die Gesamtmortalität ist, wenn man ein Statin in diesem Alter begonnen hat, um 25% zurückgegangen. Ich glaube, das sind keine schlechten Zahlen. Interessanterweise die kardiovaskuläre Mortalität um 80% nur. Und es gibt da Diskussionen, ob vielleicht außerhalb der kardiovaskulären Erkrankungen noch ein weiterer Benefit ist. Aber das können wir heute hier nicht diskutieren. Die nächste Frage kam dann Ezetimib. Sie wissen, Ezetimib führt dazu, dass das LDL-Cholesterin sich weiter absenken kann. Bringt das weiter etwas? Und ich darf Ihnen hier die Improve-It-Studie vorstellen mit 2 knackigen Fragen. Bringt eine weitere LDL-Absenkung unter 70 noch etwas? Und reduzieren nur Statine die Endpunkte? Man hat ja früher auch über pleiotrope Effekte gesprochen. Oder ist es das LDL-Cholesterin per se? Was kam raus? Das waren Menschen nach einem akuten Koronarsyndrom, die man über 5 Jahre oder noch länger angeschaut hat, man könnte sagen, oder man sieht hier, ich runde die Zahlen, dass in der Simvastatin-Alleingruppe 70 LDL erreicht wurde, in der Simvastatin plus Ezetimib-Gruppe 50, also ich runde ein bisschen. Aber das ist ein Surrogatparameter, was bringt es quod ad vitam und beziehungsweise auf kardiovaskuläre Ereignisse. Und hier sieht man eine sehr schöne Reduktion von 32,4% auf 29,8%. Und das war dieser Zeitpunkt, wo man gesehen hat, ja, eine weitere Absenkung auch mit anderen Medikamenten kann etwas. Und das war der Zeitpunkt, als das Ezetimib sich dann gut durchgesetzt hat. Die NNT ist 38, hauptsächlich getragen von Menschen mit Diabetes, die davon ganz besonders profitiert haben. Und das ist auch nun schon mein letztes Bild zum Ezetimib, um Ihnen zu zeigen, welche Potenz das doch hat und wo es besonders wirkt. Und Sie werden gleich merken, ich komme halt aus dem diabetologischen Bereich. Wenn Sie ein Rosuvastatin 20 Milligramm anschauen, dann ist es für Menschen mit und ohne Diabetes gleich wirksam, ca. 50% Reduktion des LDL-Cholesterinwertes. Wenn Sie nun ein Ezetimib dazugeben, dann haben Sie eine Reduktion bei Personen mit Diabetes um 64%, bei jenen ohne Diabetes um 58%. Und diese Tendenz geht gleich durch, ob Sie jetzt nun das Non-HDL-Cholesterin anschauen, das ApoB anschauen oder das Gesamtcholesterin anschauen. Menschen mit Diabetes reagieren stärker auf das Ezetimib. Und was könnte der Hintergrund sein? Der Hintergrund könnte sein, dass das Ezetimib über dieses NPC1L1, Sie sehen, ich muss selber schauen, wie genau das heißt, wirkt, dass eben bei Menschen mit Diabetes stärker exprimiert wird und das ist jener intestinale Faktor, der zu einer verstärkten Cholesterinresorption führt und der eben hochgefahren wird, auch bei einer Statintherapie und hier wirkt eben das Ezetimib. Das könnte eine Erklärung sein. Ich darf damit zum dritten Punkt kommen, zur Bempedoinsäure und nenne es mal eine gute Alternative, eine gute Ergänzung aber auch. Was meine ich damit? Die Bempedoinsäure hat den großen Vorteil, dass sie nicht über die Muskulatur wirkt. Wie macht sie das? Es ist eigentlich ein Prodrug. Und dieses Prodrug wird nur in der Leber durch eine langkettige Acyl-CoA-Synthetase aktiviert. Es entsteht ein Bempedoyl-Coenzym A und das ist eben diese langkettige Synthetase, die gibt es nicht in der Muskulatur. Und dann passiert in der Leber etwas sehr Ähnliches, aber nur in der Leber, das ist das Entscheidende, wie bei den Statinen. Es wird hier eine ATP-Citrat-Lyase gehemmt und den ganzen Weg nach unten, der führt dann zu einer verminderten Produktion von LDL-Cholesterin. Und Statine wirken, wenn Sie so wollen, ein bisschen tiefer in der Ebene über die HMG-CoA-Reduktase. Und die ist aber, wird inhibiert, sowohl in der Muskulatur als auch in der Leberzelle, und das führt zu diesen Myalgien, die wir doch, wie wir vorher gesehen haben, so in 5-9% der Fällen sehen. Also das ist der große Vorteil, die Pempidoinsäure senkt Cholesterin, aber macht keine Myalgien. Wie stark ist die Cholesterinsenkung? Sie sehen, wenn Sie es auf eine maximale Statintherapie noch draufgeben, und das ist auch sehr interessant, es ist additiv wirksam, dann erreichen Sie noch einmal plus knapp 20%. Wenn Sie es geben statt einer Statintherapie oder auf eine sehr gering dosierte Statintherapie, dann haben Sie eine stärkere Wirkung. Sie sehen hier 20-30%, und natürlich, auch wenn Sie dieses Medikament mit einem Ezetimib kombinieren, auch dann haben Sie eine stärkere Wirkung, weil das Ezetimib sich auch draufsetzt, und dann kommen Sie auf 30-40% Absenkung des LDL-Cholesterins. Wie schaut es mit unerwünschten Wirkungen aus? Und ich darf auf die Myalgie gleich hinweisen, das ist ja der große Vorteil, und Sie sehen hier, dass eben die Myalgie nicht vermehrt ist, Placebo kontrolliert. Myalgien können natürlich immer vorkommen, das ist keine Frage, aber die Frage ist ja, ist es Placebo kontrolliert mehr? Und eine sehr gute Frage, wenn Sie Patienten haben, die sowieso schon Myalgien haben, ist eben vorher zu fragen, haben Sie jetzt schon Beschwerden, und das im Akt zu notieren, wenn die Patientin, der Patient nachher sagt, ich habe Beschwerden. Da kann man sagen, naja, vorher war es ja auch schon da, es geht um das Delta. Die klassische Nebenwirkung von der Pempidoinsäure ist die Erhöhung der Harnsäurewerte. Sie sehen, das ist jetzt nicht sehr häufig, aber man kann das in Number Needed to Harm umrechnen. Und wenn Sie Menschen haben mit normalen Harnsäurewerten, keiner Gichtanamnese, dann haben Sie einen Number Needed to Harm von 1 auf 1000, um einen Gichtanfall hervorzurufen. Und wenn Sie aber Menschen haben mit Gichtanamnese und erhöhten Harnsäurewerten, dann ist die Number Needed to Harm nur 1 zu 6 bis 1 zu 7. Das heißt, was wir missen müssen, wenn wir Menschen eine Pempidoinsäure aufschreiben, ist, ob die Harnsäure erhöht ist. Das ist, glaube ich, keine große Kunst, das in Erfahrung zu bringen, und ob eine Gichtanamnese da ist, und dann wäre ich vorsichtig, und ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Gibt es Endpunktdaten? Ja, die gibt es. Vor 2 Jahren oder vor etwas weniger als 2 Jahren, am 13. April erschienen und im New England Journal of Medicine simultan dann publiziert. Das ist die Clear Outcome Studie, die eine sehr schöne Reduktion des 4-Punkt-MACE, das war der primäre Endpunkt, und des 3-Punkt-MACE, der erste sekundäre Endpunkt, gezeigt hat. Aber auch Myokardinfarkte, Revaskularisationen und so weiter waren signifikant reduziert. Wir haben gute Endpunkte, und es gibt Neuigkeiten aus der Bürokratie, aus der Bewilligerei sozusagen. Gott sei Dank ist es jetzt in eine andere Box geraten, in die hellgelbe Box. Das heißt, wir brauchen es nur mehr dokumentieren und nicht mehr vorab bewilligen lassen. Und das ist eine große, große Erleichterung für uns alle. Wem dürfen wir es geben nach einer Dokumentation? Menschen mit hohem oder sehr hohem kardiovaskulären Risiko, wenn über 3 Monate mit maximal verträglicher Dosierung eines hochpotenten Statins in Kombination mit Ezetimib die individuellen Zielwerte nicht erreicht werden oder bei Unverträglichkeit oder Kontraindikation von Statinen. Und damit darf ich schon zum Schluss kommen und hoffe, ich habe nicht allzu sehr verzogen. Und der Schluss ist dieses, das ist die Santorini-Studie. Und die Santorini-Studie, die Österreich-Daten darf ich Ihnen hier zeigen. Und da wurden Menschen mit hohem Risiko behandelt. Aber wie viel kamen in den Zielbereich? 36%. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Wir sind aber fast doppelt so gut wie der Rest Europas. Dort ist es noch trauriger mit ca. 20%. Aber Hermann Toplak hat etwas sehr Gutes gemacht. er hat eine Rechnung angestellt, also das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist keine Messung, das ist eine Rechnung, und er hat sich einfach gefragt, die in diesen Zielbereichen sind oder nicht in den Zielbereichen sind, und Sie sehen es hier nochmals, wenn man denen, Baseline sehen Sie hier, wenn man denen einfach nur die noch kein EZT-MIP gegeben hatten, einfach eines dazu gibt, also dieses einfache orale Medikament, dann hätten wir schon 53% im Zielbereich, und wenn wir die Bempedoinsäure auch noch geben, jenen, die sie noch nicht hatten, dann kommen wir schon auf knapp 70% mit diesen wirklich einfachen oralen Therapien, die in den Zielbereich kommen, und ich glaube, das ist an uns die große Aufgabe, und die das nicht erreichen, na, für die haben wir dann die injizierbaren Therapien, aber das wird etwas später noch besprochen werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Helmut, für den Überblick. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Heißt 9% Nebenwirkungen bei Statinen, dass 9% das aufhören? Und zweite Frage ist, ich habe immer gelesen, dass Rosuvastatin deutlich weniger Nebenwirkungen hat. Müsst ihr einfach mit weniger Rosuvastatin fahren oder kann man da Vitamin Q10 dazugeben?
Also ich danke dir für diese wunderschöne Frage, die eigentlich zwei schöne Fragen sind. Die erste Frage ist, ist es das Rosuvastatin besser? Ja, es ist weniger nebenwirkungsbehaftet, das wissen wir. In diese Studie geht auch das Simvastatin noch ein. Das waren Statine insgesamt in den unterschiedlichsten Dosierungen. Und die Strategie kann sein, das Statin zu wechseln. Die Strategie kann sein, eine geringere Dosis zu nehmen. Die Strategie kann sein, ein EZT-MIP dazuzugeben. Und dann senken wir Nebenwirkungsrisiko deutlich und erhöhen Toleranzrisiko. Die zweite Frage ist, können wir Coenzym Q10 dazugeben, weil das wird das Ubiquinon am selben Weg sozusagen reduziert, wie die Statine wirken, und das ist eine schwierige Antwort, weil es keine suffizienten Studien gibt, die das irgendwie beweisen würden. Ubiquinon kann reduziert sein, man kann es oral aufnehmen, aber diesem Konnex, dass das dann wirklich etwas bringt, der fehlt noch, sodass in einer rezenten Publikation empfohlen wird, es nicht zu geben, weil wir keine Daten haben. Ob das zu weit gegriffen ist, werde ich jetzt auch nicht beurteilen.
Gut, dann noch einmal Dankeschön für den tollen Vortrag. Danke.